Unser Predigtext ist Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ein kurzer Text und ich glaube, wir könnten ihn zweimal lesen, nicht damit er eine gewisse Länge bekommt, sondern weil jedes Wort so wichtig ist in diesem kurzen Abschnitt. Lasst uns lesen, Römer 12, 1 bis 2. Das ist das Wort unseres Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also nochmal, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Himmlischer Vater, mach uns aufmerksam auf dein Wort, hilf uns zu verstehen das, was alles Verständnis übersteigt, deine wunderbare Größe, und lass uns verstehen, was wir aus diesem kurzen Abschnitt lernen sollten. Öffne unsere Herzen, öffne unseren Verstand, öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die ganze Bibel ist uns gegeben dazu, dass wir Gott und uns selbst erkennen. Und dass wir sein Heil erkennen. Und schließlich auch, dass wir verstehen, wie wir darauf antworten sollen, wenn wir sein Heil erkannten und es angenommen haben. Nicht wahr? Das müssen wir auch wissen. Das kennen wir auch aus dem Heidelberger Katechismus. Wir müssen erkennen, wie groß unsere Sünde, unser Elend ist. Und dann müssen wir erkennen, wie wir davon erlöst werden können. Und das Dritte, wir müssen erkennen, wie wir darauf antworten können, auf diese Gnade Gottes. Paulus folgt im Römerbrief dieser Reihenfolge, diesem Muster. Im ersten Teil, das haben wir jetzt ziemlich über eine längere Zeit, ziemlich lange studiert, die ersten 11 Kapitel des Briefes. In diesem ersten Teil lehrt der Apostel über die Grundlagen des christlichen Lebens, bevor er dann ab Kapitel 12 lehrt, wie dieses christliche Leben praktisch geführt wird. Das sind die zwei Teile, die finden wir auch in anderen Briefen von Paulus, auch ganz deutlich eigentlich im Epheserbrief, aber es kommt eigentlich überall in der Weise vor. Der Apostel lehrt über die Grundlagen unseres christlichen Lebens, worauf wir stehen, und dann, wie wir daraus leben sollen, wie wir auf die Gnade Gottes antworten können und sollen. Das christliche Leben beginnt damit, dass wir unseren Gott, Jahwe, allein lieben und ehren und ihn anbeten. Das kann ich wiederholen, dass es sitzen bleibt. Das christliche Leben beginnt damit, dass wir unseren Gott, Jahwe, allein lieben und ehren und ihn anbeten. Und diese Wahrheit finden wir schon im ersten der 10 Gebote. Die Gebote beginnt der Herr aber mit einem Vorwort zuerst. Man nennt das auch die Präambel, bedeutet das Gleiche, das ist ein Vorwort. Und dieses Vorwort lässt die Grundlage für die Gebote erkennen oder macht die Grundlage aus für die Gebote. Das Vorwort heißt: Ich bin Jahwe, der Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Und erst dann sagt er: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist gleichbedeutend mit: Du sollst mich allein anbeten, lieben und ehren. Und das ist wie alle folgenden Gebote dann, da ist das sehr knapp gesagt, nicht wahr? Es ist eher in einer prinzipiellen Weise gesagt. Eher prinzipiell als konkret, wie wir das tun sollen. Und wir finden in der Bibel überall viele Beispiele, die ganz konkret sagen, wie man ein Gebot Gottes umsetzen soll. Zum Beispiel, wie man den Feind liebt, wie man Feindesliebe praktiziert. Es gibt das Beispiel, wenn das Rind oder der Esel deines Feindes umherirrt, sollst du sie deinem Feind zurückbringen. Im 2. Mose 23, Vers 4. Also Feindesliebe ist zum Beispiel, das Rind oder der Esel des Feindes irrt umher und wir denken nicht, das ist der Feind, er soll selber schauen, sondern wir bringen sogar dem Feind das Rind oder den Esel zurück. Das ist Feindesliebe, oder? Also wenn das Jesus sagt, du sollst deinen Feind lieben, dann sagt er hier, wie man das macht oder wie ein Beispiel aussehen kann. Es gibt andere Beispiele, die er bringt. Aber oft finden wir in der Bibel zuerst nur die Prinzipien. Zum Beispiel wird uns gesagt, dass wir, Epheser 6, Vers 4, unsere Kinder in der Disziplin und Ermahnung des Herrn aufziehen sollen. Das ist das Prinzip. Es wird uns da aber nicht gesagt, wie wir in jeder Situation dann mit ihnen umgehen sollen. Wann wir unsere Stimme erheben und ernst reden sollen, wann wir ruhig und geduldig mit ihnen sein sollen, wie oft wir eine Dummheit übersehen sollen und so weiter. Die Weisheit dazu finden wir dann entweder an anderen Stellen in der Bibel oder wir leiten sie ab aus der ganzen Schrift durch gute und notwendige Schlussfolgerungen. Das ist Westminster Bekenntnis 1, 6. Gute und notwendige Schlussfolgerungen aus dem Zusammenhang der Schrift. Da hilft uns das dann, konkret zu werden. Und das trifft eben auch auf die Anbetung unseres Gottes und den Dienst für ihn zu. Ein kleines Extra, ich übersetze jeweils die Predigt für Rania auf Französisch, also eine Maschine macht das für mich und diese Maschine hat den heutigen Titel der Predigt, den ich die Logik des Gottesdienstes genannt habe, hat das auf Französisch so übersetzt, dass anstelle von Gottesdienst Kult steht und da ist dann nur der Das ist diese Versammlung des Gottesdienstes gemeint, oder? Und das ist aber hier nicht so gemeint, oder? Wenn wir vom Gottesdienst sprechen oder von der Anbetung Gottes, dem Dienst für ihn, dann meine ich das ganze Leben, das christliche Leben. Darum geht es jetzt. Wir könnten den Titel dann so ändern, die Logik des christlichen Lebens. Warum Logik? Da kommen wir gleich noch drauf. Also wir finden in der Bibel auch konkrete Anleitungen für unser Leben als Gottesdienst. Aber wir sollten nicht zu schnell jeweils zu den sogenannten Fallgesetzen springen, wo uns konkret gesagt wird, so macht man das, so sollst du das tun und so weiter. Sondern es hilft unserem praktischen Leben in der Anbetung Gottes viel mehr, wenn wir zuerst ganz das Prinzip verstehen. Und so gibt uns auch der Apostel Paulus, nachdem er gezeigt hat, was Gottes Gnade für uns bewirkt hat, gibt er uns das Prinzip für den rechten Gottesdienst oder für das rechte Leben als Gottesdienst. Und das Prinzip ist eben das, was wir gelesen haben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, dass ihr eure Leiber darstellt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und nicht gleichförmig der Welt sollt ihr sein, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes und so weiter. Also, wenn wir diese beiden Verse jetzt anschauen, die das Prinzip des Lebens als Gottesdienst beschreiben, dann finden wir ziemlich genau in der Mitte dieser beiden Verse ein Wort, das das Wesen bezeichnet, das unser Dienst für Gott haben soll. Was soll unser Dienst für Gott für ein Wesen haben, Charakter, Eigenschaft? Das Wort, das im griechischen Original steht, ist eben Logikos, also der Logikos-Gottesdienst. Und das wird in den meisten Bibelübersetzungen mit vernünftig wiedergegeben. Das mag eine genaue Übersetzung des Wortes sein, Logikos als vernünftig zu übersetzen, aber das kann auch etwas irreführend sein, wenn wir so diese wörtliche Übersetzung nehmen. Je nachdem, was wir eben unter vernünftig verstehen im Deutschen. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, du solltest Gott auf eine vernünftige Weise dienen. Was fällt dir dann ein? Viele von uns denken vielleicht, sie sollten dazu, eben Gott zu dienen, den gesunden Menschenverstand einsetzen. Wenn man sagt, das soll vernünftig sein, oder? Sei mal vernünftig! Nicht wahr? Das ist im Deutschen nicht so klar, wie Paulus das hier eigentlich sagen möchte. Wenn wir nämlich sagen, wir sollen Gott auf eine vernünftige Weise dienen, das könnte auch meinen, ja, wir sollen unseren Verstand benutzen, der ja von der Sünde beeinträchtigt ist. Dieser Verstand soll dann bestimmen, wie wir Gott dienen. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass auch nur schon der Zusammenhang dieser Verse, dieser beiden Verse, einer solchen Sichtweise widerspricht. Wir können das Wort Logikos aber auch mit angemessen übersetzen. Oder so wie ich es in einer anderen Übersetzung gefunden habe, eine weniger bekannte Übersetzung von Herbert Janssen, da wird das Wort Logikos mit folgerichtig übersetzt. Das ist ein wirklich gutes Wort, um zu zeigen, was der Apostel hier meint. Und es übersetzt wirklich das Wort Logikos auch richtig. Und das käme eben dem Zusammenhang des Abschnittes näher. Und so würden wir dann sagen, dass die Art und Weise, wie wir Gott dienen, die logische Folge von etwas sein soll. Und das ist genau das, was Paulus sagt hier. Er ermahnt uns, unserem Gott so zu dienen, wie es der geistlichen Logik entspricht. Das heißt ganz einfach, wie es zu Gottes gnädigem Wirken passt. Gehen wir zum Anfang von Vers 1. Hier sagt er eigentlich, warum wir Gott dienen sollen. Seine Begründung, die schaut zurück auf Gottes Wirken und auf sein Heilshandeln an uns, wie er es eben in den Kapiteln davor beschrieben hat. Zuerst sehen wir das an einem kleinen Wort. Paulus braucht das Wort nun. Nun. Ich ermahne euch, nun, Brüder. Er braucht das eben schlussfolgernd. Nun, das heißt nun nach all dem, was ich euch gerade geschrieben habe. Wir können das auch mit deshalb wiedergeben. Es hat die gleiche Bedeutung. Deshalb, Brüder, also wir haben noch im Ohr, was er vorher alles gesagt hat, und dann sagt er, deshalb. Und weiter betont er, dass durch die Worte, durch die Erbarmungen Gottes, anders übersetzt, aufgrund der Erbarmungen Gottes. Frage, warum soll ich Gott anbeten? Warum ihm dienen? Antwort, weil er sich so erbarmt hat, wie ich es euch bisher in meinem Brief erklärt habe. Diese Aussage ist gleichbedeutend mit dem einführenden Wort der 10 Gebote. Gott sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus erlöst hat. Diene mir allein. Das ist die Logik unseres Gottesdienstes. Es ist die Logik des Römerbriefes. Aber wie gesagt, nicht nur des Römerbriefes allein. Alle Briefe, das ganze Neue Testament, die ganze Bibel spricht in der Weise. Der Römerbrief spricht vielleicht am ausführlichsten über die Rechtfertigung allein aus Gnade. Davon, dass wir niemals Gottes Herrlichkeit erlangen könnten, indem wir versuchen, aus uns selbst heraus gut zu sein. Wir würden immer nur mehr Sünde anhäufen. Und deshalb hat Gott uns aus Gnade erlöst und zu Gerechten erklärt. Und Paulus beschrieb und erklärte diese Wahrheit aus vielen verschiedenen Gesichtspunkten in den Kapiteln 1 bis 11. Er zeigte immer wieder auch auf, was das für Folgen für unser gesamtes Leben hat in diesen Kapiteln. Das, was Gott getan hat, das hat immense Folgen für unser Leben, nicht wahr? Und dann kommt eben hier, bevor er dann jetzt konkrete Anweisungen für unser neues Leben als Erlöste gibt, kommt ganz deutlich dieses Deshalb. Aufgrund der Erbarmungen Gottes, weil Gott euch diese geistlichen Segnungen geschenkt hat, dient ihm auf die folgende Weise, auf die folgerichtige Weise. Das ist logisch, dass ihr ihm so dient jetzt. Weil Gott euch in seiner überwältigenden Gnade so beschenkt hat, dient ihm, wie es dazu passt. So kommen wir zum Wie des Gottesdienstes. Vorher war das Warum des Gottesdienstes und jetzt das Wie des Gottesdienstes. Und dieses können wir in zwei Teile aufteilen. Zuerst wird etwas über die folgerichtige Hingabe gesagt, dann über die rechte Herzenshaltung. Zuerst die Hingabe, dann die Herzenshaltung. Wir können auch sagen, dass der Apostel unseren Gottesdienst aufteilt in den Dienst durch Leib und durch Geist. Oder wie Johannes Calvin das beschrieben hat, die Motivation seines Dienstes mit Herz und Hand. Paulus beginnt, nicht wie wir das vielleicht vermuten könnten, wenn wir das noch nicht gehört hätten. Er beginnt mit dem leiblichen Dienst. Zuerst das Äußere. Erst danach beschreibt er die Herzenshaltung, die dahinter stehen muss. Zuerst sagt er, reicht eure Leiber Gott dar. Und ich denke, diese Reihenfolge ist absichtlich so. Wir dienen Gott mit unserem Leib. Es genügt nicht, dem Herrn nur in Gedanken zu dienen. Das sagt uns die Bibel ganz klar, nicht wahr? Es genügt nicht, dem Herrn nur in Gedanken zu dienen. Wir brauchen unseren Körper dazu. Wir brauchen unsere Ohren, unsere Zungen, unsere Arme, unsere Hände, unsere Beine. Mit ihnen gehen wir an Orte und tun Dinge. Mit ihnen drücken wir unsere Liebe aus. Im Prinzip nützt es nichts, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, ich liebe dich. Man kann diese Worte so gebrauchen, oder? Und man kann das auch so meinen, aber solange man noch nichts getan hat, das diese Liebe auch ausdrückt, hat man noch nicht wirklich geliebt, oder? Also wir brauchen unseren Leib. Wir sollen unseren Leib als Opfer hingeben dem Herrn. Und Paulus spricht hier natürlich bildhaft. Er spricht nicht vom Sühneopfer, also einem Opferdienst, der uns die Annahme bei Gott einbringen soll. Das Sühneopfer, das hat Jesus für uns gebracht. Das Opfer, das wir bringen sollen mit unseren Leibern, das ist das Dankopfer, das gebracht wird, nachdem jemand Gottes Gunst empfangen hat, aus Dankbarkeit für die gnädige Zuwendung Gottes. Und dass der Apostel das ein Opfer nennt, damit betont er die Hingabe von dem, was Gott gebührt. Unser Leib gehört nicht uns selbst. Wir sind zu einem hohen Preis erkauft. Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Und 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Als Gottes Erlöste gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern ihm, der uns erkauft hat. Und dazu schreibt auch Johannes Calvin, daraus entnehmen wir, dass wir kein Verfügungsrecht über uns haben, sondern dass wir ganz in Gottes Macht stehen. Also müssen wir uns selbst verleugnen und unserem eigenen Willen gänzlich absagen. Unsere Rettung geschah zu dem Ziel, dass wir mit Haut und Haar sozusagen unserem Schöpfer dienen. Dazu wurden wir gerettet und dazu sind wir neu geschaffen. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nun, dieses Opfer, als dass wir uns Gott darstellen oder hingeben sollen, wird jetzt noch näher beschrieben vom Apostel. Was ist dieses Opfer? Dieses Opfer soll zuerst ein lebendiges Opfer sein. Nun, das ist fast etwas wie ein Oxymoron, wenn wir an die alttestamentlichen Opfer denken. Die Opfer im Alten Testament, die waren natürlich nicht lebendig, die waren tot. Das ist der Bestandteil dessen, dass sie geopfert wurden. Sie wurden getötet, sie waren tot, sie waren nicht lebendige Opfer. Wenn sie geopfert waren, dann konnten sie nicht mehr für irgendetwas nützlich sein. Wir aber als Neugeschaffene sind in besonderer Weise lebendig gemacht. Wir sind mit Christus gestorben, aber mit ihm auferstanden. Und so schreibt der Apostel, was nicht nur ihn betrifft, sondern jeden an Christus Gläubigen, Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und dieses lebendige Opfer soll auch ein heiliges Opfer sein. Die Opfer, die Gott im Alten Testament gebracht wurden, wurden dafür geheiligt. Das bedeutet, dass sie separiert wurden, für Gott und den gottesdienstlichen Gebrauch reserviert. Und das trifft auch für uns als Gläubige zu. Wir wurden in der Weise geheiligt. Wir wurden separiert, reserviert für den Gottesdienst. Dafür sind wir da. Wir können nicht mehr für etwas anderes da sein als Christen. Und darum werden wir in den Briefen der Apostel oft als Heilige angesprochen. Das Wort heilig oder Heilige, das wurde im Lauf der Geschichte in seiner Bedeutung verändert und verfälscht. Man hat angefangen, etwas Falsches darunter zu verstehen, dass jemand heilig ist. Im Kontext der päpstlichen Kirche zum Beispiel sind Heilige solche Menschen, die durch besonders gute Taten oder besondere Frömmigkeit sich ausgezeichnet haben. Und sie wurden dann von der römischen Kirche heilig gesprochen. Dann waren sie Heilige. Und das ist aber nicht die biblische Bedeutung. Alle an Christus Gläubigen sind Heilige, denn sie sind Geheiligte. Sie wurden durch das Heilswerk Christi geheiligt. Das heißt, vom Rest der Menschheit abgesondert, gerechtfertigt und für den gottesdienstlichen Gebrauch reserviert. Und das gibt uns natürlich auch eine besondere Qualität. Das auch. Die Heiligung, die durch den Heiligen Geist an uns geschieht, macht uns Christus ähnlich. Ähnlicher und damit besser. Das ist auch wahr. Aber hier in Römer 12 betont der Apostel eben dieses abgesondert für Gott reserviert sein. Schon zuvor im 6. Kapitel, Vers 13, hat er beschrieben, wie das aussieht. Das heißt auch, wie das praktisch umgesetzt wird. Er sagt, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Da wird es ganz praktisch, oder? Wir sind reserviert für einen ganz bestimmten Gebrauch, oder? Und auf diese Weise wird unser lebendiges, heiliges Opfer ein, wie der Apostel weiterschreibt, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Der Theologe Adolf Schlatter, er schrieb dazu, daran aber, dass der Glaubende Gott seinen Leib dargibt, hat Gott wohlgefallen. Nun erhält er von seinem Leibe nicht mehr bloß die Sünde, sondern wirkt mit seinem Leibe, was Gott gefällt. Ganz einfach in Worten beschrieben, die wir sonst vielleicht etwas anders gewohnt sind zu hören. Wir sind immer noch bei den Prinzipien, den Grundlagen, den prinzipiellen Grundlagen für das christliche Leben. Wir haben noch nicht sehr viel Konkretes gehört. Das kommt später. Wir würden vielleicht jetzt schon gerne etwas Konkretes haben, hören, lesen, wie wir dann praktisch tätig werden sollen. Das kommt erst nachher in diesem Kapitel. Es kommt noch. Zuerst müssen wir noch mehr darüber hören und uns bewusst machen, was uns denn befähigt, ein solches geheiligtes Leben zu führen. Paulus beginnt mit dem Negativen, mit dem, was weggetan werden muss. Er sagt, nicht mehr. Das ist es, was die Heiligung bedeutet, was das Heilswerk unseres Herrn bewirkte. Wir sind nicht mehr an die Sünde gebunden und damit an die Wege und Weisen dieser Welt gebunden. Wir sind gereinigt, wir sind abgewaschen. Und darum sagt er auch Epheser 4, Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Und dann folgt das Sondern des Evangeliums. Das Sondern des Evangeliums. Das, womit das neue Leben, alles Gute, das wir bewirken, beginnt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das Leben beginnt eben nicht im Äußern, was wir jetzt ausführlich beschrieben haben. Es beginnt nicht im Handeln, sondern das Leben beginnt im Herzen tatsächlich. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, sagt Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Alles, was wir leben, im Praktischen, im Äußeren, das kommt aus dem Herzen. Darum müssen wir ganz besonders auf unser Herz Acht haben. Wie ist es eingestellt? Was begehrt unser Herz? Was liebt unser Herz? Und unser Herz muss erneuert werden, weil es ist nicht gut eingestellt von Natur aus. Und das Herz gleichbedeutend mit Sinn, das Wort, das Paulus hier braucht, Sinn, das ist eigentlich das Gleiche wie Herz. Das können wir auch als Herz verstehen. Das ist die Verheißung, die der Herr durch die Propheten gegeben hat. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ein Herz, das meine Gebote liebt und sie tut. Ein erneuertes Herz. Und wenn wir Christen sind, dann wurden wir neu geboren und dann ist das mit unserem Herzen geschehen. Gott hat das gemacht, er hat das so verändert. Und wenn uns der Apostel jetzt auffordert, in unserem Sinn, in unserem Herzen verwandelt zu werden, dann meint er nicht, dass wir diese Verwandlung herbeiführen sollen oder könnten. Das können wir nicht. Aber was wir können, ist unser Denken, unsere Motivation auf diese Verwandlung ausrichten, in diese Richtung streben, das Suchen vom Herrn erbitten. Wir sollen danach suchen, was Gott bereits in unser Herz hineingelegt hat. Wir müssen in unserem Suchen und Streben mit dem übereinstimmen, was Gott in unser Herz gegeben hat. Die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu seinen Geboten, zum Gehorsam ihm gegenüber, das soll stets neu geweckt werden. Wir sollen Wege suchen, wie wir das neu wecken können. Die Liebe ist da, aber wie eine Lampe verlöscht, wenn sie nicht immer wieder mit Öl nachgefüllt wird, so wird auch die Liebe in unseren Herzen erkalten, wenn wir sie nicht pflegen und nähren. Und wie pflegen wir sie? Wir pflegen sie dadurch, dass wir uns durch die Gnadenmittel, sein Wort, das Gebet, durch Buße und Abkehr von der Sünde, durch die Gemeinschaft und so weiter ernähren. So können wir Liebe zu Gott in unserem Herzen ernähren. Und Paulus sagt hier eigentlich, lasst euch nicht vom Geist dieser Welt prägen und steuern, sondern kehrt euch von ihm ab und lasst euch von dem Geist Gottes führen in euren Herzen und dadurch in eurem ganzen Lebenswandel, in eurem praktischen Lebenswandel. So wie euer Herz geprägt und geführt ist, so wird euer Leben im Äußeren aussehen. Und diese Verwandlung unseres Sinnes, die findet auch statt, so sagt der Apostel, indem wir prüfen, was Gottes Wille ist. Das müssen wir immer wieder prüfen. Und wir können nicht einfach drauf losleben. Als Christen werden wir nicht einfach drauf losleben und uns nie mehr Gedanken darüber machen, ob wir das alles richtig machen oder nicht. Egal, der Herr macht alles. Ein Christ ist ein denkender Mensch. Ein Christ ist ein denkender Mensch. Und ich denke deshalb, das ist jetzt etwas, was hier nicht im Manuskript steht, aber in meinem Herzen, ein Christ ist auch ein lesender Mensch. Ein Christ liest geistliche Bücher, weil er sich Gedanken macht über das geistliche Leben und weil er lernen will darüber. Und ein Christ ist auch im besten Sinne ein kritisch denkender Mensch. Das dürfen wir und sollen wir sein. Ein Christ lebt nicht, indem er von seinen Gefühlen, seinen Wünschen oder von seinen gefühlten Bedürfnissen getrieben ist. Im Gegenteil, er stellt sich diesen Trieben oft entgegen. Er fragt in seinem ganzen Leben, was will der Herr? Das ist unsere Frage, immer und immer wieder. Was will der Herr? Oder nicht, Ephesio? Fragst du dich das manchmal? Was will der Herr für mich in meinem Leben? Welche Entscheidungen soll ich treffen, damit sie ihm gefallen? Wie sehen meine nächsten Schritte aus, wenn ich daran denke, dass mein Leben nicht mir gehört, sondern dass der Herr es für sich reserviert hat? Wie soll ich leben, damit sichtbar wird, dass seine verändernde Kraft in mir wirkt? Das muss sichtbar werden. Ich muss irgendwie so leben, dass das sichtbar wird. Wie mache ich das? Was will der Herr? Das gilt für die ganz großen Entscheidungen, aber das gilt auch nicht nur für Entscheidungen wie Partnerwahl, Berufswahl, Karriereplanung, Umzug oder Hauskauf. Das gilt auch für die ganz kleinen und alltäglichen Entscheidungen. Was will der Herr? Was gefällt ihm? Wie teile ich meine Zeit ein? Mit wem verbringe ich sie heute Abend oder morgen? Was lese ich? Welche Filme schaue ich mir an? Was lasse ich meine Kinder lesen oder anschauen? Wie antworte ich jemandem, der mich kritisiert oder unfreundlich zu mir ist? Weil unser Herr uns aus lauter Gnade erlöst hat, uns von der Sünde und von dem Fluch der Sünde gerettet hat und uns in das Königreich des Sohnes der Liebe versetzt hat. Weil er unser Herz gereinigt hat, unseren Leib befreit hat, dass wir uns ihm ganz hingeben können, lasst uns alle Zeit fragen, wie will dieser unser guter Herr, dass wir denken und handeln? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Amen.